herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. Und neben mir, da sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen gern vor sich herschieben, bis es plötzlich dringend wird. Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und vor allem die Frage, wer darf entscheiden, wenn man selbst nicht mehr kann? Ja, dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, der genau weiß, worauf es in der Praxis ankommt, nämlich Rechtsanwalt Markus Kapinski. Er hat Kanzleien in Lüdinghausen und Dortmund. Herr Kapinski ist Fachanwalt für Sozialrecht und Medizinrecht und berät unter anderem zu Pflegegrad-Einstufung, Pflegeversicherungs- und Krankenversicherungsrecht, Betreuungsrecht sowie zu Themen wie Schenkungsrückforderung und Sozialhilfe. Außerdem ist er als Dozent in der Rechtsanwaltsfortbildung tätig. Schön, dass Sie da sind, Herr Kapinski.
Vielen Dank, Frau Rosenberg. Schön, hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Lassen Sie uns doch direkt über die wichtigsten Vorsorgedokumente sprechen. Wenn wir von Vorsorge reden, sind damit ja meistens drei Dinge gemeint. Erstens die Vorsorgevollmacht, also die Möglichkeit, eine Person zu bevollmächtigen, damit sie für mich Entscheidungen treffen kann, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin. Zweitens die Betreuungsverfügung. Darin halte ich fest, wen ich mir als Betreuerin oder Betreuer wünsche, falls das Betreuungsgericht eine rechtliche Betreuung anordnet. Und drittens die Patientenverfügung, die vor allem medizinische Fragen regelt. Die Patientenverfügung alleine ist aber schon ein großes und komplexes Thema, auf das wir heute bewusst nicht im Detail eingehen. Heute schauen wir uns stattdessen die ersten beiden Dokumente genauer an, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.
Ja, und Hannes, wir reißen noch das Thema Generalvollmacht an. Aber vorab gleich mal die Frage, was passiert denn, wenn ich, also so wie leider bei zu vielen Betroffenen, keine Vorsorge gemacht habe, also keines der gerade genannten Dokumente erstellt habe, ja, und dann eben der Fall X eintritt und ich kann mich nicht mehr selbst entscheiden. Was genau passiert dann?
Was Sie dann tun können, ist das Folgende. Sie schreiben das Betreuungsgericht an. Das Betreuungsgericht ist ansässig bei dem für Sie zuständigen Amtsgericht. Und schildern dort den Fall, dass es dort jemanden gibt, der seine rechtlichen Dinge, der seinen Schriftkram nicht mehr selber regeln kann. Und dann wird ein Betreuungsverfahren in Gang gesetzt. Dies bedeutet, dass die zuständige Richterin drei Dinge tut. Sie wird zunächst einmal einen Arzt oder Ärztin bestellen, der zu Ihnen rauskommt und schaut, warum. Was ist der medizinische Grund, warum Sie Ihren Schriftkram nicht mehr selber regeln können? Das nächste, was sie tut, ist, die Betreuungsbehörde in Ihrem Landkreis oder in Ihrer Stadt zu beauftragen, zu gucken, wie ist das soziale Netzwerk? Das heißt, gibt es Kinder, gibt es Freunde, gibt es Verwandte, wie sind die Kontakte? Gibt es da vielleicht jemanden, der so eine Betreuung übernehmen konnte? Und als letzten Baustein kommt Richterin oder Richter zu Ihnen nach Hause und verschafft sich einen persönlichen Eindruck von der Betreuungsbedürftigkeit. Und dann trifft dieser Richter zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, wird eine Betreuung überhaupt benötigt und für welche Lebensbereiche? Und wenn er das entschieden hat und sagt, ja, wir brauchen hier Gesundheitsfürsorge, zum Beispiel geht noch, ja, der kann auch selber entscheiden, welche Behandlungen er möchte oder nicht. Was aber nicht mehr so gut geht, ist das Vermögen selber verwalten, seine finanziellen Dinge selber regeln, und deshalb würden wir da eine Betreuung bestellen. Nachdem der also entschieden hat, ist eine Betreuung erforderlich und für welche Lebensbereiche, entscheidet der auch, wer wird denn Betreuerin oder Betreuer?
Das heißt, im Grunde genommen, so wie Sie es gerade geschildert haben, habe ich als Betroffene jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt diejenige bin, um die es geht, dann gar keine Mitspracherecht mehr, sondern das wird alles vom Betreuungsgericht entschieden, wenn ich keine Unterlagen habe.
Nein, das ist so nicht.
Nee.
Nee, solange ich mich noch äußern kann, ja, also selbst wenn ich schon sehr dement bin, ja, aber noch einen natürlichen Willen äußern kann und zum Beispiel sage, der Richter fragt mich, ne, dann sind die Kinder häufig auch anwesend, die bereit wären, eine Betreuung zu übernehmen. Und der Richter fragt dann, soll das die Tochter oder der Sohn? Dann haben die eine Meinung. Und das ist der sogenannte natürliche Wille, ja, weil es kein rechtsgeschäftlicher Wille mehr ist. Also Rechtsgeschäfte, Verträge könnten von dieser Person nicht mehr geschlossen werden, aber sie hat noch einen natürlichen Willen und der ist dann auch zu beachten. Das ist im Gesetz auch so festgelegt.
Aber nur, wenn die Person noch artikulieren kann, was sie möchte. Wenn man jetzt davon ausgeht, genau, dass der Mensch jetzt beispielsweise im Koma oder eben einfach nicht mehr in der Lage ist, sich zu äußern, dann ist das ja nicht der Fall. Dann gibt es keinen Willen, dem
man... Dann brauche ich die schriftliche Verfügung.
Genau. Aber eins möchte ich noch kurz einwerfen, weil das ist ja relativ neu. Es gibt ja noch das Notvertretungsrecht.
Ja.
Das vielleicht, weil das ja in dem Fall dann auch, gerade wenn jemand sich nicht mehr äußern kann, dann wahrscheinlich in Kraft tritt. Vielleicht könntest du da noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja, also es gibt ein Notvertretungsrecht, da ist lange drum gekämpft worden in der Politik und man hat jetzt durchgesetzt, dass der Ehegatte für ein halbes Jahr nach so einem Notfall, weil es kann ja nur um Notfall gehen, die Rechtsgeschäfte für den hilfebedürftigen Ehegatten, für den betreuungsbedürftigen Ehegatten führen darf. So, dass da eine schnelle Hilfe möglich ist und vor allen Dingen, dass die Ärzte dann auch einen Ansprechpartner haben und auch Auskünfte geben dürfen an die Familie, weil das war häufig das Problem. Die durften, wenn sie es sehr genau genommen haben, wo es einige gab, gar keine Auskünfte geben.
Gut, das gilt aber jetzt nur für medizinische Fragen oder gilt es dann auch, also das Notvertretungsrecht, also kommt es auch zum Tragen, wenn man gar nichts vorbereitet hat? Weil bei dem Punkt, da sind wir ja gerade.
Ja. Exakt, das gilt nur für medizinische Fragen. Insbesondere halt darum, dass ich Auskunft von Ärzten erlange und ich kann dann auch Behandlungsverträge mit Ärzten und Krankenhäusern abschließen. Aber das war's. Ich kann keine Bankgeschäfte machen.
Mhm. Für 6 Monate. Also ist auch nicht die Lösung. Ja. Nicht, dass jetzt irgendwelche denken, ach gut, dann brauche ich ja nicht mehr weiterhören im Podcast. Genau.
Keine Dauerlösung.
Okay, gut, aber jetzt haben wir ja mal drüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn wir gar nichts vorbereitet haben, also im Falle, dass wir noch mitsprechen können, aber auch im Falle, dass wir eben nicht mehr in der Lage sind. Aber jetzt haben sich vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer vorgenommen, sich vorzubereiten und jetzt überlegen sie sich halt, welches Dokument ist jetzt für mich eigentlich wichtig. So, das bedeutet, wir haben ja jetzt mal gesprochen von der Betreuungsverfügung und von der Vorsorgevollmacht. Lassen Sie uns erstmal die Betreuungsverfügung mal ein bisschen erklären, was genau versteht man jetzt darunter?
Genau, also die Betreuungsverfügung wäre das. Wir bleiben also im Grunde genommen in dem Verfahren, ich habe nichts vorbereitet. Ja, also es geht ein Antrag ans Betreuungsgericht und jetzt kommt dann die Betreuungsverfügung ins Spiel. Ich habe eben schon gesagt, dass der natürliche Wille zu berücksichtigen ist oder der Wille des Betreuten. Und das habe ich jetzt durch diese schriftliche Dokument Betreuungsverfügung schon vorab gemacht. Ich weise in der Betreuungsverfügung praktisch Richterin oder Richter schon an, wen ich gern als Betreuer oder Betreuerin bestellt hätte.
Also ich habe schon ein Dokument vorbereitet, ne?
Genau, ich habe ein Dokument vorbereitet, wo mein Wille niedergelegt ist, wer soll sich um mich kümmern, um meinen Schriftkram kümmern, um meine Rechtsgeschäfte kümmern, wenn ich das selber nicht mehr kann. Und damit binde ich den Richter dann schon. Der Richter ist dann in seiner Auswahl nicht mehr frei.
Er muss sich da dran halten, auf alle Fälle, oder soll.
Er muss sich daran halten, ja, bis zu dem Punkt, wo die Richterin sagt, nee, die Person ist ungeeignet. Also, ne, ich habe meine Tochter vorgeschlagen und es wird bekannt, meine Tochter ist drogenabhängig.
Okay.
Dann wird aufgrund der fehlenden Zuverlässigkeit wird dann jemand anders bestellt und diese Person als ungeeignet angesehen. Aber ne, das Gesetz sieht zunächst einmal die Bindung vor und wenn das Gericht wegen Ungeeignetheit ablehnen will, dann muss es dies auch begründen und belegen. Ja, also es ist nicht einfach.
Wann oder in welcher Situation würden Sie sich für eine Betreuungsverfügung entscheiden? Wann könnte man das empfehlen, wenn man so sagen kann?
Ja, also ich würde mich für eine Betreuungsverfügung entscheiden, wenn ich zum Beispiel Probleme damit habe, in der Familie zu sagen, wer ist es denn? Ja, also wie oder besser, was will ich eigentlich geregelt haben? Ja, um dann zu sagen, ich kann ja gar nicht jede konkrete Situation vorherdenken, weil das ist ja eigentlich das, was ich bei einer Vorsorgevormacht machen soll. Ich soll alle Möglichkeiten abwägen, ja, und sage dann, ich habe Vertrauen zu dem Betreuungsgericht, also ich habe Vertrauen zu dem Mechanismus, der bei uns in Deutschland installiert ist für solche Dinge. Und ich möchte nur die Person festlegen. Und das andere soll maßgeschneidert werden auf meine Situation. Also ich, ne, bei einer Vorsorgevormacht, kommen wir ja gleich noch zu, gebe ich ja alle Lebensbereiche schon ab. Und in einer Betreuungssituation prüft das Gericht dann, welche Lebensbereiche braucht es überhaupt. Genau wie bei mir eben in dem Beispiel, wo klar war, es braucht eigentlich nur für die Vermögenssituation eine Betreuung. Alles andere kann der zu Betreuende noch selbst. Und das ist dann passgenauer, sage ich mal, wenn Sie sich auf die Betreuung verlassen. Mhm. Viele Menschen, die zu mir kommen, wollen aber keine Einmischung von dritter Seite. Und das ist es natürlich.
Ja, genau.
Ja, es kommt dann, mhm, es kommt zweimal eine dritte Seite rein. Einmal durch die Person der Richterin und des Richters. Und es kommt dann, wenn sich sonst niemand findet, gegebenenfalls auch noch ein Fremdbetreuer da rein. Und da haben viele Menschen Angst vor.
Genau, das wäre dann schon, wenn man von Nachteilen sprechen kann, das ist vielleicht zu einfach formuliert, aber es gibt da sicher, wie Sie richtig schildern, Situationen, wo sich das absolut empfiehlt, wenn man vielleicht nicht so das große Vertrauen hat oder jemand einfach schlichtweg gar nicht hat aus der Familie. Dann macht es Sinn, aber was gibt ja auch Nachteile. Also ich persönlich habe ja auch mit einer Betreuungsverfügung über meine, also wenn wir keine Vorsorgedokumente hatten für meine Eltern oder für meine Mutter insbesondere. Mhm. Und es war schon so, wie Sie sagen, wir mussten natürlich vieles abstimmen mit dem Amtsgericht, obwohl wir Verwandtschaft ersten Grades waren, ist man nicht mehr so frei. Was würden Sie denn sagen, was müssen wir denn da bedenken, wenn man jetzt sich für eine Betreuungsverfügung entscheidet?
Ist ja im Grunde genommen genau das, was Sie gesagt haben. Also ne, nochmal, also ich will jetzt nicht die Betreuungsverfügung verteufeln. Ich halte das durchaus für ein Instrument, insbesondere für Menschen, die Angst haben, dass sie zu viel ihrer Macht aus der Hand geben, wenn sie eine Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht machen. Ja, dass die dann schon jemanden, ne, und da wird dann die dritte Seite positiv gesehen, nämlich als eine neutrale Institution, die sagt, was ist nach objektiven Kriterien guckt, was ist eigentlich erforderlich und was nicht. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, das, was Sie gesagt haben, die Fremdbestimmung, die dann da drin ist und dass ich dann mir teilweise die Genehmigung des Amtsgerichts noch einholen muss, wenn es um schwere Operationen geht, schwere Eingriffe, die sehr risikobehaftet sind, ja, dass ich in der Situation bleibe.
Ja. Super, vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, verstanden, wie eine Betreuungsverfügung funktioniert. Wir haben aber auch über die Nachteile gehört. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich möchte eben genau nicht den Weg übers Amtsgericht gehen, ich möchte nicht, dass da noch jemand anders beteiligt ist und außerdem habe ich vielleicht ein oder mehrere Personen, denen ich sowieso voll vertrauen kann, dann entscheide ich mich vielleicht für eine Vorsorgevollmacht. Würden Sie mir da zustimmen? Beziehungsweise für wen macht eine Vorsorgevollmacht vielleicht mehr Sinn?
Ja, Sie haben den wichtigsten Punkt eigentlich genannt. Ja, volles Vertrauen. Ja, also und das ist wirklich, ich meine jetzt 100%. Ja. Und dann macht die Vorsorgevormacht für mich ganz viel Sinn, ja, weil ich das Lenkrad in der Hand halte und auch schon die ganze Wegstrecke vorgebe und nur, dass ich nicht selbst fahre, sondern jemand, dem ich 100% vertraue. Ja, und wenn ich so jemanden habe, dann macht die Vorsorgevollmacht Sinn.
Wenn ich jetzt so eine Vorsorgevollmacht aufsetze, dann stehe ich ja vor der Frage, wer ist diese Person? Und vielleicht gibt es mehrere Personen. Mhm. Und vielleicht will man dann auch nicht eine Person bevorzugen oder irgendwie da. Und dann gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, mehrere Personen einzusetzen, mhm, oder muss ich mich für eine Person entscheiden?
Mhm. Ja. Sie können mehrere Personen einsetzen und Sie sollten mich jetzt fragen, ob ich das empfehlen würde.
Würden Sie das denn empfehlen?
Doch, auf gar keinen Fall. Und ich kenne das Thema, ja, weil ich habe 4 Töchter und eine Frau, ja, vom Hund mal abgesehen. Sie müssen da eine Wahl treffen und ich sage Ihnen warum. Sie müssen jemanden präferieren. Ich habe zu häufig Fälle, wo dann, ne, und das ist der Klassiker, ja, da wird dann aufgeteilt, die unterschiedlichen Lebensbereiche, und die beiden wichtigsten Lebensbereiche habe ich eben schon genannt, das sind die Gesundheit und das Vermögen, ja, und dann kriegt die Tochter die Gesundheitsfürsorge, weil die da näher dran ist, weil die Frauen ja auch viel empathischer sind, und der Sohn bekommt die Vermögensvorsorge, ja, so, und ich hatte so häufig hier in der Beratung Situationen, wo das dann schief geht, wo halt Pflege ausgeweitet werden soll, der Sohn dann sagt, nee, das brauchst du nicht, ne, dann verbraucht sich das Erbe zu schnell, ja, und es gibt dann immer wieder Konfliktlinien, weil auch wenn es Geschwister sind, sind die nicht immer einer Meinung. Und von daher sollte man einem oder eine ausrüsten mit der gesamten Macht, wo man sagt, das ist die erste Person. Und dann sollte man aber, und das können auch mehrere sein, sagen, wenn die verhindert ist, diese Person, aufgrund eigener Erkrankung oder nur weil sie im Urlaub ist oder an dem Tag keine Zeit hat, ja, dann habe ich Person X, Y, Z, die mich vertreten können. Ja, häufig ist es ja auch so, man macht so eine Vorsorgevollmacht, ja, weiß ich nicht, mit Mitte 60, und dann setzt man den Ehepartner ein. So, jetzt ist man 15 Jahre später und der Ehepartner ist an erster Stelle, aber selber nicht mehr so gut in der Lage. Dann ist natürlich wichtig, dass dann da die Kinder oder sonst eine Vertrauensperson als Ersatz dann noch drin ist, an zweiter oder dritter Stelle, die dann auch einspringen können. Also mehrere Personen, total wichtig. Meine Erfahrung, und ne, nochmal, es ist rein juristisch auch möglich, dass Sie für jeden einzelnen Lebensbereich eine andere Person benennen, die das machen soll. Nur aus meiner Erfahrung heraus, das macht so eine Betreuung sehr schwierig.
Ich habe da, möchte noch mal kurz nachfragen, weil Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass man zwei Personen, also dass man die Person aufteilt. Mhm. Es gibt ja noch die Variante, dass man alle Kinder einsetzt, wenn Sie sagen 4 Töchter und Sie würden jetzt die Vorsorgevollmacht. Ja, da lachen Sie. Sie wissen aber auch, warum ich frage. Ja. Genau, ich könnte jetzt meine ganzen Kinder da einsetzen, weil ich sage, ja, die sollen sich da abstimmen.
Ja, genau. Und das, da haben wir dann wieder das faktische Problem, was ich eben auch schon angesprochen habe. Die Abstimmung funktioniert halt dann sehr häufig nicht. Mhm. Und je mehr Personen Sie haben, desto schwieriger die Abstimmung zwischen den Personen. Bei 4, bei 2 geht es vielleicht noch, aber auch schon sehr konfliktbehaftet. Ja, bei 4 halte ich es für unmöglich. Aber nur tatsächlich unmöglich, nicht juristisch. Ne? Nochmal, Sie können auch 7 Leute gleichzeitig berechtigen und sagen, die müssen sich bei jeder Sache abstimmen. Ja, eine Abstimmung macht für mich Sinn bei ganz wichtigen Fragen. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, da gibt es eine Immobilie und sobald ein Immobiliengeschäft gemacht werden soll, dann sollen alle beide oder alle 3 oder alle 4 zustimmen oder 2 von 4 mindestens oder 3 von 4 mindestens, ja, dann macht das Sinn. Aber es sollte auf ganz, ganz wenige Geschäfte beschränkt sein.
Ja, wunderbar. Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Denn die nächste Frage wäre gewesen, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich meine Vorsorgevollmacht auch größere Vermögen oder Immobilien umfassen soll? Kann ich die dann einfach noch selbst ausfüllen oder muss ich da was besonders beachten?
Also Sie können es vom Prinzip her selber machen. Also Sie können hier auf pflege.de sich die Vorsorgevormacht runterladen, sich selber zusammenstellen, das, was Sie für gut halten. Und dann sollten Sie aber damit zur Betreuungsbehörde gehen und sich die Unterschrift beglaubigen lassen, weil Sie sonst damit keine Immobiliengeschäfte machen dürfen. Wenn ich hier einen Rat geben darf, und ich sage gleich, ich bin kein Notar, wer Immobilien hat, empfehle ich heute immer noch, gehen Sie bitte zu einem Notar und lassen sich das notariell beurkunden. Das kostet mehr Geld, da sollten Sie vorher nachfragen beim Notar, was konkret das kostet, weil die Preisunterschiede sind hier erheblich, weil es gibt welche, die rechnen nach Geschäftswert ab, das heißt, die rechnen danach ab, wie viel Vermögen hat denn diese Person, die jetzt eine Vorsorgevormacht will, und es gibt die, die Pauschalpreise machen, ja, und ich würde immer jemanden nehmen, der einen Pauschalpreis macht und dann zu einem Notar gehen. Warum? Weil sich diese Beglaubigung durch die Betreuungsbehörde gerade bei den Grundbuchämtern noch nicht durchgesetzt hat. Ja, Sie müssen bedenken, die Grundbuchämter ist so eins der ältesten Ämter, die wir haben, und die kommen und sagen ihnen, was ist das für ein Scheiß, haben wir noch nie gesehen, ja, weil es halt noch so wenige Leute machen, und dann haben sie ein Problem mit der Eintragung. Sie werden diesen Rechtsstreit gewinnen gegen das Grundbuchamt, aber sie haben erstmal den Ärger am Hals.
Ja. Also da kann man vielleicht kurzfristig sparen, weil die Beglaubigung ein bisschen günstiger ist als die notarielle Beglaubigung.
Ja, genau.
Aber hinterher hat man dann dafür mehr Ärger.
Ja, genau. Also gerade wenn es mehrere Immobilien gibt, bitte zum Notar gehen. Ja, dann kann es am Geld jetzt auch nicht ehrlich scheitern.
Genau, jetzt haben wir diesen klassischen Fall, dass man vielleicht im Alter irgendwann mal plötzlich nicht mehr selbst entscheiden kann. Aber es gibt diese Fälle ja auch für Jüngere. Haben Sie da vielleicht aus Ihrer Erfahrung ein Beispiel, wann so eine Vorsorgevollmacht plötzlich ganz relevant wird, obwohl man jetzt, sage ich mal, mit Alter und Pflege noch gar nichts am Hut hat?
Ja, also hatte ich hier schon mehrere Male im Freundes- und Bekanntenkreis. Also das eine war von einer Mitarbeiterin, der Sohn verunglückt bei einem Auto. Drei junge Menschen in einem Auto. Einer ist nachher tot, zwei schwer verletzt. Und es gab nichts. Ja, die Jungs waren zwischen 19 und 21 und sie kommen dann zu Ärzten, die sagen, ich gebe ihnen keine Auskunft, weil ihr Kind ist erwachsen und sie haben keine rechtliche Handhabe und fertig. Ja, dieselbe Situation tritt natürlich ein, was ja heute auch nicht selten ist. Ja, das Kind ist in Australien, Neuseeland oder sonst irgendwo und es passiert dort was. Sie haben keine Handhabe. Ja, sie können eigentlich nichts organisieren, weil sie keine rechtliche Vertretung haben.
Ja, also ich glaube, ein stärkeres Plädoyer dafür, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, egal in welchem Alter, gibt es eigentlich nicht.
Also meine Frau hat all unseren vier Töchtern am 18. Geburtstag so eine Vorsorgevormacht auf die Augen gedrückt. Ich sage es Ihnen gleich.
Das ist auch mal ein Geschenk.
Ja, ist auch so eine Art Geschenk.
Ja. Ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, vielen gar nicht klar. Ja. Also ich gestehe, dass mir das bis für heute, aber schon vor, als ich ein bisschen älter schon war, mir das nicht klar war, dass als meine Tochter 18 wird, dass ich dann eben genau diese Rechte nicht mehr habe. Deswegen finde ich schon ganz wichtig, dass man darüber spricht und das jedem klar ist eigentlich. Und das war ein super Beispiel, was Sie da gebracht haben. Ja. Genau, also auch junge Leute brauchen eine Vorsorgevollmacht, können wir hier auch mal festhalten an der Stelle. Ja. Gell, Hannes? Hast du eine, Hannes? Hast du eine Vorsorgevollmacht? Du bist ja schon Papa.
Ehrlich gesagt habe ich noch keine.
Okay, das werden wir ändern.
Ich arbeite hart dran, dass meine Mutter endlich eine bekommt, aber wir werden mal sehen, wohin das führt.
Okay, gut, da bleiben wir dran. Gut, aber wenn jetzt das erledigt ist, ich habe also meine Vorsorgedokumente also auch ausgefüllt. Jetzt, wohin damit, ist jetzt die Frage. Also wo soll ich das jetzt aufbewahren, damit es auch wirklich gefunden wird? Haben Sie da vielleicht einen Tipp für uns?
Also der erste Tipp ist ganz klar, Sie schicken es zum Bundeszentralregister bei der Bundesnotarkammer, ja, und lassen dort Ihre Vorsorgevormacht und Patientenverfügung registrieren, weil die gibt es jetzt, glaube ich, seit fast 20 Jahren. Und es hat sich gerade in Krankenhäusern herumgesprochen, dass man dort anrufen kann, dass man dort eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, ich habe hier den Patienten Markus Kapinski, der ist nicht ansprechbar, gibt es für den eine Vorsorgevollmacht? Ja, und dann kriegt man nicht die Vorsorgevollmacht als Arzt sofort zugeschickt, aber man kriegt die Telefonnummer der Kontaktperson und hat sofort jemanden, der einem dann Auskunft über den Patienten liegen kann, der sich da selber geben kann, der sich selber nicht mehr äußern kann.
Sie sagen gerade, dass man die Dokumente dahin schickt. Ist es so, dass man die digital übermittelt oder wie genau?
Ja. Ja. Ja, es ist heute so, Sie laden die hoch, wenn Sie alles über das Internet machen. Sie laden die hoch und dann werden Ihre Daten dort erfasst und dann wird abgefragt. Das heißt, das physische Original auf Papier bleibt bei Ihnen und bei denen Sie es ausgehändigt haben, Ausfertigungen ausgehändigt haben. Ja.
Es ist ja so, auch in meinem Freundeskreis, und wahrscheinlich kennen Sie das auch, gibt es immer die Diskussion Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht. Die zwei Begriffe werden ja oft immer vertauscht miteinander. Ja. Und es ist ja ein ganz großer Unterschied. Beides hat seine Berechtigung, aber vielleicht sollten wir auch mal erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Generalvollmacht und einer Vorsorgevollmacht?
Okay, ich fange vielleicht mal mit der Generalvollmacht an, weil da der Name auch schon so schön ist und sagt, Generalvollmacht heißt im Grunde genommen, dass alle Lebensbereiche, die es gibt, für mich geregelt werden. Also general. Und vor allen Dingen dann das Zweite ist, ab sofort. Ja, das gilt ab sofort. So. Die Vorsorgevollmacht, und deshalb kommt die begriffliche Verwirrung, wenn man von einer echten, ja, ich mache da die Unterscheidung zu einer echten Vorsorgevollmacht, das heißt, die gilt nur für den Vorsorgefall. So, das heißt, die gilt nicht ab sofort, sondern erst, wenn ich als Bevollmächtigter, meinetwegen für meinen Vater, belegen kann, dass der sich um diesen Lebensbereich selber nicht mehr kümmern kann. So, und da sind wir genau auch schon bei dem Problem einer Vorsorgevollmacht. Ich kann im Zweifel dann nicht das, worüber wir eben geredet haben, nämlich schnell handeln, weil ich ja kein Betreuungsgericht mehr brauche, sondern dann muss ich hingehen und belegen über ärztliche Atteste, dass derjenige diesen Lebensbereich nicht mehr für sich selber regeln kann. Ja, habe jetzt gesagt, das ist technisch Vorsorgevollmachten, weil Sie werden auch Dokumente im Internet finden, die mit Vorsorgevollmacht überschrieben sind, die trotzdem ab sofort gültig sind. Ja, und dann nur im Innenverhältnis eine Bindung vorsehen, wo dann drin steht, im Innenverhältnis zum Vollmachtgeber gilt, dass der davon erst Gebrauch machen darf, falls ich die Rechtsgeschäfte nicht mehr selber regeln kann.
Können wir kurz erklären, was Innenverhältnis bedeutet?
Ja, ich wusste,
dass ich das sage.
Ja, natürlich, ja. Weil das ist auch nicht ganz einfach und das ist komplex, aber ich probiere es.
Okay.
Also, ich habe eine Vorsorgevollmacht oder eine Generalvollmacht, wo drin steht, mein Sohn Hannes darf alle Rechtsgeschäfte für mich ausführen und zwar ab jetzt. So, und das heißt, dass der Hannes dann auch zu dem Zeitpunkt schon jeden Vertrag für mich schließen kann. Also der kann zum nächsten BMW-Händler gehen und sagen, boah, geiles Cabrio, da gehe ich rein und ich habe ja die Vormacht vom Vater und der hat ein dickes Depot und dann mache ich fertig. Das geht. Der Vertrag ist dann gültig, der BMW-Händler hat sein Geld zu bekommen, aber dann steht in der Vorsorgevollmacht drin, der Hannes durfte davon erst Gebrauch machen, wenn der Vater selbst nicht mehr konnte. Und der Fall war nicht gegeben bei dem Autokauf. Der Vater hätte selbst noch das Auto kaufen können. Der Hannes hat also die Vollmacht missbraucht. Und die Bindungswirkung ist dann quasi nichts anderes als so eine Sicherung dafür, dass ich den Hannes dann leichter vor Gericht wegen Schadensersatz zur Rechenschaft ziehen kann. Aber ne, für den Rechtsverkehr außen, also für den BMW-Händler in meinem Beispiel, ist der Vertrag voll gültig, und das ist auch wichtig, weil sonst Verträge gar nicht mehr geschlossen werden. Wenn die sehen, da ist eine Vorsorgevormacht und dann steht da, ja, erst wenn du nachweist und ich kann nicht nachweisen, dann schickt er mich direkt nach Hause.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also das bedeutet im Grunde, das, was nach außen passiert, das ist nicht anfechtbar, ja. Aber der Vollmachtgeber, der ja dann schlimmstenfalls gar nicht mehr in der Lage ist, der könnte das anfechten.
Genauso.
Okay, und wann macht denn, also eine Generalvollmacht, ich habe mir ja mal Gedanken darüber gemacht, weil ich habe ja jetzt eine Vorsorgevollmacht für meinen Mann auch und andersrum, aber im Grunde genommen muss man ja, wie Sie das richtig sagen, ja erstmal nachweisen, dass wirklich die betroffene Person dann auch nicht mehr in der Lage ist. Das macht man dann mit einem Arzt, Diagnose, mit einem Attest oder was auch immer. Das kann man ja, glaube ich, auch festlegen in der Vorsorgevollmacht, und das ist aber auch aufwendig. Macht es denn dann vielleicht einfach mehr Sinn zu sagen, gerade jetzt bei Ehepartner, vielleicht liege ich ja falsch, zu sagen, ich mache jetzt eine Generalvollmacht, dann kann der das immer entscheiden, muss nichts belegen?
Also das ist das, was ich in meiner Praxis empfehle. Aha. Also ich empfehle die Vorsorgevollmacht in Form einer Generalvollmacht. Das heißt, ich übergebe alle Lebensbereiche an den Bevollmächtigten und der kann die auch ab sofort ausfüllen. Mhm. Weil sonst macht's für mich wenig Sinn. Dann bin ich fast schon wieder in einer Situation wie beim Betreuungsgericht, weil auch das Betreuungsgericht kann innerhalb eines Tages in einem Notfall einen Betreuer bestellen. Das passiert auch ganz häufig in Notfällen, wo es psychisch kranke Menschen gibt, die nachts von der Polizei aufgegriffen werden, wo man keinen findet und wo dann das Amtsgericht über seinen Notdienst dann Betreuungsrichterinnen ranholt. Und die bestellt dann in der Nacht noch einen ihr bekannten Berufsbetreuer. Ja, also auch Betreuungsgericht muss nicht lange dauern, sondern kann auch sehr schnell gehen. Ne, und wenn ich die Vorsorgevollmacht nutzen will, sage ich, okay, dann mach's bitte auch sofort so, dass die ab sofort gültig ist, also in Form einer Generalvollmacht. Und vergiss aber nicht, das Innenverhältnis zu regeln und den Vorsorgebevollmächtigten anzuweisen, ab wann er die benutzen darf und für welche Zwecke er sie benutzen darf. Ne?
In der Generalvollmacht schon? Oder in der Vorsorgevollmacht?
Auch, naja, also, okay, jetzt habe ich die Verwirrung, glaube ich, geschichtet, Frau Rosenberg. Ja, also ich bitte um Nachsicht. Ja. Ich habe jetzt gesagt, eine Vorsorgevollmacht im Sinne einer Generalvollmacht heißt, ich will sie ja nur für den Vorsorgefall treffen, weil sie wollen ja auch nicht, dass ihr Ehemann jetzt schon für sie handelt. Ja? Und deshalb würde ich immer eine Vorsorgevollmacht so machen, dass ich fange vielleicht mal mit dem Einleitungssatz an. Ja? Hiermit bevollmächtige ich meinen Ehemann, ja, Franz Josef Rosenberg, ja, damit die nachfolgenden Geschäfte für mich auszuführen. Ja? Und dann kommen alle Lebensbereiche. Ja, das ist dann eine Vorsorgevollmacht. Warum? Weil sie nachher im Innenverhältnis regeln mit ihm, er soll davon bitte nur Gebrauch machen, wenn sie es nicht mehr können. Ja, aber nach außen für den BMW-Händler ist es eine Generalvollmacht. Das heißt, auch der darf zum BMW-Händler fahren und dann schon kaufen.
Das ist schon wieder kompliziert. Das ist kompliziert.
Für Sie. Naja, wenn es ja, einfach mich. Wäre, bräuchten Sie keine Experten, oder?
Ja, das stimmt. Ich frage mich einfach
Sie
nur.
Sie müssen nur sagen, ob Sie es verstanden haben, aber wenn Sie es nicht verstanden haben, haben Sie Ihre Zuhörer auch nicht verstanden. Dann erkläre ich einfach nochmal ein bisschen.
Ja, dafür gibt es ja die Experten, Herr Kopinski.
Glaub, ja, genau.
Nee. Naja, gut, aber es ist tatsächlich so, die Generalvollmacht. Also ich überlege halt, weiß, vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Die überlegen sich jetzt gerade, was macht Sinn mit meinem Ehepartner bei Kindern, glaube ich, da will man vielleicht schon. Man weiß ja nie, wen die mal heiraten, wie sich das entwickelt. Da sagt man, okay, Vorsorgevollmacht mit bestimmten Kriterien drin, das ist mir wichtig, nicht, dass da irgendwas passiert ohne mein Wissen. Bei Ehepartner könnte man vielleicht davon ausgehen, dass das Vertrauen sehr gut ist. Das wünsche ich mir zumindest für alle. Dann könnte ich doch eigentlich gleich eine Generalvollmacht machen. Das war jetzt so der Gedanke, den ich hatte. Also nicht im Sinne.
Tipp. Mhm. Das ist mein Tipp.
Okay. Hannes, hast du es verstanden?
Ich glaube, ich habe es ansatzweise verstanden. Aber vielleicht runden wir das Ganze für ein paar Hörer und Hörer noch ab, indem wir einfach noch die Frage dazu schießen, was ist denn, wenn ich mich doch noch anders entscheide, als ich das einmal festgelegt habe? Kann ich das wieder widerrufen oder was muss ich da für einen Weg gehen?
Es kommt dann darauf an, was ich mit der Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht gemacht habe. Ich kann die jederzeit widerrufen. Ja, sie ist zu widerrufen gegenüber den Personen, welchen ich die Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht gegeben habe. Sie ist natürlich dann, wenn Sie sie, was meine klare Empfehlung nochmal ist, beim Bundeszentralregister registriert haben, auch ganz klar auszutauschen, ja, oder löschen zu lassen, wenn Sie keinen Ersatz haben wollen, ja, sodass auch deutlich ist, dass die dort gespeicherten Personen Sie nicht mehr vertreten dürfen. Ja.
Gut, also man kommt auch wieder raus aus einer Verfügung oder einer Vollmacht, solange man noch entscheidungsfähig ist. So, jetzt haben wir heute viel über Vollmachten, Verfügung und Vorsorge gehört, viel Grundsätzliches, viel ganz Wichtiges und vor allem, warum das Thema überhaupt wichtig ist, aber auch, welche Feinheiten es dann gibt. Und da kann man sich, wenn man das jetzt heute nicht ganz verstanden hat, mit dem Innenverhältnis auch gerne nochmal individuell dazu beraten lassen. Wir hoffen jedenfalls, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ein bisschen mehr Klarheit gewonnen haben zu diesen Themen.
Und dass Sie, falls noch nicht geschehen, sich jetzt ernsthaft Gedanken dazu machen und diese wichtige Vorsorge spätestens jetzt in Angriff nehmen. Sie tun sich und Ihren Angehörigen damit einen großen Gefallen. Ja, und ich sage nochmal vielen Dank, Herr Karpinski, für die spannenden Einblicke und die interessanten Infos, die wir heute bekommen haben.
Servus, ich danke Ihnen und ja, wünsche den Hörern alles Gute und hoffentlich haben es die verstanden.
Ja, vielen Dank auch von mir. Man merkt, da ist viel Erfahrung und auch Leidenschaft dahinter. Wenn Sie Wünsche zu bestimmten Themen hier im Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne. Unsere Mailadresse finden Sie in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Pflegeleichter Leben.
Ja, servus und bis zum nächsten Mal.